Johannes sagte zu Jesus: Lehrer, wir haben einen Mann gesehen, der in deinem Namen Dämonen austrieb. Wir haben versucht, ihn davon abzubringen, weil er nicht zu uns gehört. Jesus sagt: Hindert ihn nicht. Wer in meinem Namen Wunder tut, wird bald darauf nicht schlecht von mir reden. Wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Wenn jemand euch auch nur einen Becher Wasser gibt, weil er zu Christus gehört, wird er belohnt werden. Das ist auch eine gute Lehre, ne? Wir denken manchmal, wir sind das Gelbe von Ei. Ich und meine Gruppe, meine Gemeinde, wir haben's voll drauf. Wir wissen alles und so muss die ganze Welt sein. Aber Jesus sagt hier: Wenn jemand anders in meinem Namen Dämonen austreibt, lass ihn doch. Lass ihn doch. Und ich glaube, Gott spricht hier so einen Kritikgeist an, dass wir ganz schnell kritisieren, was die anderen anders machen müssen oder was anders gemacht werden sollte, und die sind nicht richtig, weil sie gehören ja nicht zu uns, sie gehen ja nicht mit uns. Ich denke, dass wir lernen müssen, stehen zu lassen. Die Jünger sollten die stehen lassen. Wenn sie wegen Jesus Dinge tun, dann sollte er das tun. Jede Gemeinde hat seine Berechtigung. Jede Gemeinde tickt anders. Jede Gemeinde hat eine andere Struktur. Und ich glaube, Gott hat diese Gemeinden inszeniert. Und wir dürfen sie einfach lassen. Lasst sie los. Paulus sagt, er möchte nicht in einen fremden Wirkungsbereich hineingehen. Er kannte sein Arbeitsfeld, nämlich dieses Arbeitsfeld, da wo er Frucht bewirkt hat, da wo Gemeinden durch ihn entstanden sind, diesen Gemeinden hat er gedient. Und er sagte, da bin ich ein Vater, da bin ich ein Leiter. Und da hat er Struktur gelegt und hat sich investiert, hat Seelsorge gemacht, hat klare Linien gelegt. Und das ist gesund. So wie jedes Schaf zu einem Stall gehört, so glaube ich, dass auch geistliche Schafe zu einem Stall gehören. Wir gehören zu einer Ortsgemeinde, zu einer Gemeinde am Ort. Und wenn andere Schafe in eine andere Gemeinde gehen, ist das auch okay. Lasst sie doch laufen. Ist doch gut. Wir müssen uns um unser eigenes Herz kümmern. Wir müssen gucken, dass wir selber gerade vor Gott stehen, dass wir das, was wir tun, was wir reden, dass wir es verantworten können vor Gott. Und alles andere macht Gott schon selber. Wenn wir nur gucken in der Offenbarung, die Sendschreiben, schreiben, da spricht Jesus selber in die ganzen Gemeinden hinein. Das ist sein Job zu verändern. Das ist sein Job, Ehre zu geben oder sein Job auch zu korrigieren. Wir müssen nicht die, wie nennt man die nochmal, die überall immer korrigieren und sagen, hier, das ist falsch und das ist falsch. Das ist nicht der Auftrag, sondern unser Auftrag ist, das Evangelium zu predigen, denen, die Jesus nicht haben. Und wir sollen selber Gemeinde bauen. Das glaube ich. Es können auch Hauskirchen sein. Es können einfach, dass Jesus sagt, wo zwei, drei versammelt sind, dann bin ich mitten unter ihnen. Aber das ist eigentlich nichts anderes wie Gemeindebau, weil auch da gibt es dieselben Probleme, weil Mensch ist Mensch. Ehrlich gesagt, glaube ich, Gemeindebau ist nie wirklich leicht, aber es ist der Auftrag Gottes. Und wir müssen lernen, Gott ernst zu nehmen und das umzusetzen, was er sagt. Und dann laufen wir, wie Gott es auch möchte. Und dann sagt er noch, jeder, der einen Becher Wasser gibt, weil sie zu Christen gehört, bekommt einen Lohn. Das heißt, dass die Leute, die diesen Dämonen ausgetrieben haben in Jesu Namen, die kriegen Lohn. Die kriegen genauso Lohn. Wenn also einer anders tickt wie du und der macht Sachen im Namen Jesus, kriegt der Lohn. Nicht nur lass ihn stehen, sondern Gott segnet diese Menschen und dass wir diesen Segen auch sehen. Gott segnet auch uns. Dann das vierte, da spricht Jesus etwas an, was wir nicht so oft hören bei Jesus, aber was glaube ich ganz wichtig ist, das Thema hatten wir heute Morgen auch schon, nämlich, dass wenn wir verführt werden zum Bösen, dass wir dagegen angehen sollen. Ich fand es schon interessant, heute Vormittag, diesen Aspekt von Vergebung. Ich habe übrigens auch den Jesus-Haus-Report darüber geschrieben. Ich glaube, dass es einfach dran ist, dass Gott da redet zu uns, dass wir wieder das ABC lernen. Und nicht sagen, ach ja, das habe ich doch schon hinter mir, brauche ich nicht mehr, sondern das, was man lernt, Jünger sein heißt Lernender. Was ich gelernt habe, muss ich umsetzen, auch im Alter. Und wenn ich das ABC vergessen habe, dann sollten wir wieder zurückkehren zum ABC. Und das Erste, was wir machen, ist zu sagen, Entschuldigung, das war nicht okay von mir. Erstmal mit Worten und zweitens, dass wir auch Dinge zurückgeben, wenn man was kaputt gemacht hat, dass man sagt, okay, ich kaufe dir was Neues oder ich besorge dir was Neues. Das kleine arme Eins. Nicht überspringen oder sagen, ja, das habe ich gemacht bei meiner Bekehrung. Nee, auch wenn wir alt sind, sollen wir wieder das ganz frisch erleben, da wo der Geist Gottes uns inspiriert und zeigt, da haben wir Mist gemacht, dass wir hingehen und uns entschuldigen. Und bei diesen Versen hier sagt Jesus, wenn du merkst, du wirst verführt, zum Beispiel etwas mit deiner Hand, hack sie ab. Oder Jesus sagt mit dem Auge, reiß es aus, wenn dich was verführt, Böses zu tun, der Versuchung zu gehen, reiß das Auge aus, überlegt mal. Krass, oder? Da sehe ich so eine Gottesfurcht, ne? So, da sehe ich, welchen Wert Gott aufrichtet, dass es nicht darum geht, Hauptsache es geht uns gut, sondern Hauptsache wir sündigen nicht, Hauptsache wir leben mit Jesus. Wir können nicht einfach als Christen leben wie jeder andere, sondern wenn wir Jesus fokussieren, dann möchte Jesus auch, dass das, was er im Blick hat, wie das Reich Gottes ist, dass wir es umsetzen. Oder er sagt, wenn dein Fuß dich zum Bösen verführt, dann hack ihn ab. Denn wenn wir mit Jesus leben und nicht in Sünde leben, dann sind wir salzig. Das Salz verliert seinen Wert durch Sünde. Wenn wir lügen, wenn wir betrügen, wenn wir Dinge machen, die vor Gott nicht okay sind, bist du nicht salzig. Dann sind nicht die guten Werke das, sondern dein Leben wird von Gott beurteilt, wie du handelst, wie du redest vor Gott. Und das, was im Herzen ist, das redest du und das tust du. Und deswegen möchte Gott, dass wir ein aufrichtiges Herz haben, dass wir dem Teufel keinen Raum geben in diesen ganzen Bereichen, sei es nur mit der Hand, mit den Augen, mit den Füßen, was auch immer. Und dann kommt das Fünfte, der blinde Bartimäus, ein echtes Vorbild für uns. Bartimäus wohnte in Jericho und als sie diese Stadt verlassen wollten, dann war eine große Volksmenge, die ihnen folgten. Und Bartimäus war blind. Und als er hörte, dass Jesus kommt, Bartimäus saß am Straßenrand, dann schrie er und sagte, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich mir. Und dann haben die Leute gesagt, hey, sei still, sei ruhig. Und dann schrie er noch lauter und sagte, hey, Jesus, erbarme du dich, Jesus, erbarme dich, Sohn Davids. Und dann blieb Jesus stehen und sagte, er soll kommen. Und dann sind sie hingegangen und haben gesagt, hey, nur Mut, Jesus ruft dich. Und dann hat Bartimäus seinen Mantel weggeschmissen, ist auf Jesus zugerannt. Er sprang hin, heißt es bei mir. Und er sagte, was soll ich für dich tun? Und Bartimäus sagte, Rabbuni, ich möchte sehen. Da sagte Jesus ihm, geh nur, dein Glaube hat dich geheilt. Und im selben Augenblick konnte der Blinde sehen. Dann folgt er Jesus auf seinem Weg. Was für ein Vorbild. Bei den letzten zwei Predigten von mir habe ich über Mangel gepredigt. Ich weiß nicht, ob ihr da wart, aber ich möchte eine kurze Wiederholung machen. Ich habe gesagt, wenn wir Mangel haben in einem Bereich, dann ist es wie ein Todesschatten. Das ist wie ein Verlangen. Und umso länger dieser Wunsch da ist, etwas zu haben, desto schwieriger ist es zu warten. Wir wollen, und zwar jetzt. Ich will nicht mehr warten. Man kann das vielleicht auch sehen am Beispiel vom Abraham. Abraham wollte unbedingt ein Kind. Gott hat das Kind versprochen. Und sie konnten es nicht mehr abwarten. Und dann hat die Sarah gesagt, nimm doch die Hagar und sie wird für mich ein Kind bekommen. Und Abraham sagte, okay, gute Idee, machen wir. Und tatsächlich kommt ein Kind, ein Ismael. Nun hatten sie, was sie wollten, aber Es war nicht von Gott. Das Kind war natürlich von Gott. Niemand kann ein Kind zeugen ohne Gott. Aber dieser Schritt, wie Abraham da gehandelt hat, das war nicht von Gott. Und schlussendlich musste er seinen eigenen Sohn in die Wüste schicken, den Ismael. Das ist schon heftig auch, mit der Hagar, seinen eigenen Sohn wegzuschicken. Und die nächste Predigt war, wenn wir etwas von Gott haben, manchmal haben wir dann das, was wir wollten von Gott, wirklich von Gott. Und dann sagt Gott, gib es mir wieder. Wie den Isaak. Abraham ist unser Glaubensvater. Wir können, wenn es um Glauben geht, beim Abraham am besten lernen, was Gott will. Und Gott sagte, opfere mir deinen Sohn Isaak. Ausgerechnet Isaak, worauf er so lange gewartet hat. Das war sein größtes Anliegen, ein Kind zu haben. Und diese ganze Prozedur, jetzt hat er den Ismael verloren, jetzt soll er auch noch den Isaak opfern. Und was macht Abraham? Er macht es. Und ich glaube, dass er es gemacht hat im Vertrauen zu Gott. Weil Paulus schreibt in Römer 4, den Glauben, den Abraham hatte, dass Gott Tote lebendig macht. Das heißt, er wusste, wenn dieser Isaak von Gott ist und ich töte ihn jetzt, ich opfere ihn, dann wird Gott ihn wieder lebendig machen, ganz klar. Weil er hat mir ja gesagt, er gibt ihn mir. Das heißt, Gott möchte uns Vertrauen lehren. Gott möchte, dass wir ganz eng vertrauen und dass das, was wir brauchen, dass er uns diesen Mangel ausfüllt. Er gibt uns das. Wir müssen keinen Ismael gebären. Wir können warten, bis der kommt, den Gott geben möchte, nämlich den Isaak. Das sind Lektionen, die gehen tief, aber Gott schenkt es. Und hier dieser Bartimäus hatte auch einen Mangel. Bartimäus konnte nicht sehen. Und als Jesus fragte, was willst du, was ich dir tun soll? Das ist ja eigentlich wie blöd, oder? Hallo? Ich meine, jeder sieht doch, was da los ist. Wieso fragt Jesus noch, was willst du denn? Wusste der denn nicht? Natürlich wusste Jesus, sah er das denn nicht, dass er blind ist? Jesus war doch nicht blind. Aber Jesus hat Bartimäus herausgefordert und hat gesagt, was willst du, dass ich dir tun soll? Und er sagt, dass ich sehend werde. So, Bartimäus hat den Wunsch, den er hatte, seinen Riesenmangel gesagt. Er sagt, ich will, dass ich sehend werde. Und Jesus sagte, dein Glaube hat dich gerettet. Und er wurde sehend und er folgte Jesus nach. Was war der Unterschied zwischen Bartimäus und den Jüngern? Bartimäus, ich glaube, das war die Erstbegegnung mit Jesus. Und die Jünger, ja, die waren schon eine Zeit mit Jesus unterwegs. Ich weiß nicht, steht nicht in der Bibel, wann das passiert ist, diese Geschichte. Vielleicht nach 2 Jahren, keine Ahnung, aber ich sag mal, 2 Jahre oder nach 1 Jahr ist es passiert. Und ganz am Anfang habe ich gelesen, dass Jesus gesagt hat, dass er sterben wird. Und dann heißt es, doch sie verstanden ihn nicht und wagten ihn nicht zu fragen, was er damit meinte. Merkt ihr den Unterschied? Sie wagten es nicht, Jesus zu fragen. Sie trauten sich nicht, Jesus zu fragen. Da habe ich gedacht, kann es sein, dass wenn wir mit Jesus längere Zeit unterwegs sind, dass wir uns nicht mehr trauen, ihn zu fragen, was er damit meint? Anstelle, ihn zu fragen, haben sie untereinander geredet. Was hat sie mundtot gemacht? Ich habe mich gefragt, was haben sie wohl erlebt, dass sie sich nicht mehr getraut haben, Jesus zu fragen. Und dann habe ich geguckt, was vorher in den Kapiteln war und möchte das nur kurz erzählen. Also ich will das jetzt nicht ganz breit ausmalen. Aber im vorigen Kapitel war die Geschichte, dass Jesus mit Jakobus, Petrus und Johannes auf einen Berg gegangen sind. Jesus hatte sie mitgenommen. Und dann war die Erscheinung von Moses und Elia. Und die Jünger waren schockiert. Sie sahen, wie Mose, Elia und Jesus zusammen geredet haben. Und dann kam eine Wolke über sie und eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, den hört. Und das heißt, die Jünger waren geschockt. Das war schockierend. Und dann guckten sie hoch, die Wolke war weg und sie sahen nur noch Jesus. So, ich glaube, so eine unglaubliche Gottesfurcht kam auf sie. Oder eine Geschichte vorher war, dass Jesus gesagt hatte, dass er sterben wird, dass man ihn verraten wird, dass man ihn festnehmen wird, dass er geschlagen wird, gekreuzigt und dass er wieder auferstehen wird. Und Petrus ging hin und sagte, niemals wird das geschehen. Und Jesus sagte, Satan, geh hinter mich. Das sind nur menschliche Gedanken. Und dann habe ich gedacht, das sind die Belehrungen, die Jesus gibt. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, belehrt Jesus uns. Er schneidet die menschlichen Gedanken ab und er redet. Er sagt nicht einfach, ach, alles schön, sondern er ist ganz schön, er bringt den Himmel auf Erden. Und sein Denken und seine Wege sind anders als was wir denken. Wir denken menschlich. Petrus dachte, Hauptsache, wir sind zusammen und du wirst nie. Also ich glaube nicht, dass Petrus sich vorstellen konnte, dass das jemals passiert. Oder auch hier jetzt die ganzen Jünger. Sie wussten nicht, also sie haben gehört, was Jesus sagte, dass er sterben wird. Aber sie wussten nicht, was das in der Praxis heißt. Und sie wollten es auch nicht. Sie wollten nicht und deswegen hat Petrus es sicher gut gemeint zu sagen, niemals wird dir das passieren. Aber Fakt ist, das war satanisch, weil es gegen den Plan Gottes war. Das heißt, diese Vorgeschichte war so hart für sie, dass sie eingeschüchtert waren, Jesus Dinge zu fragen, die sie eigentlich wissen wollten. Bartimäus schrie, sie schwiegen. Ich glaube, dass diese Bartimäus-Geschichte eine absolute Belehrung war für die Jünger und dass Jesus die Jünger dadurch ermutigen wollte, wieder zu Jesus zu rufen. Und zwar auch dann zu rufen, wenn andere dagegen sind. Das ist noch ein anderer Aspekt. Manchmal wollen wir zu Jesus rufen und dann sehen wir die Menschenmenge und die sagen dann, sei doch ruhig, bete doch nicht mehr. Und Bartimäus ist ein super Vorbild, er schrie noch lauter. Also wenn Leute dich abhalten wollen, zu Jesus zu rufen, zu Jesus zu beten, schrei noch mehr, bete noch mehr. Lass dich nicht abhalten, deinen Gott zu suchen, weil Gott sagt, wer mich sucht, wird mich finden. Häng an ihm und Gott wird dich belohnen. Und Jesus fragte, was willst du? Er wollte sehend werden. Ich möchte das jetzt mal auf uns übertragen. Jesus sagt heute Morgen uns, er möchte auch Zeit mit uns verbringen und er möchte uns belehren. Jesus will Zeit mit dir verbringen. Er möchte Gemeinschaft haben mit dir. Diese Gemeinschaft ist nicht nur ein Satz zu beten, sondern Gemeinschaft ist mehr. Dass du ihm nicht eine ganze Literlei erzählst, so Gebete, jetzt da in der Kirche, wo ich war, hatte man Gebete auswendig gelernt. Aber ich glaube, auch in der Freikirche kann man sich bestimmte Gebete aneignen und man rasselt die auch irgendwie runter. Aber das ist nicht die Gemeinschaft, die Gott möchte, sondern dass wir wirklich Gott verstehen, dass wir Impulse von Gott wahrnehmen für uns selber und für andere. Und dass wir hören, was Gott uns zu sagen hat als liebender Vater. Wir brauchen diese Zuwendung Gottes, damit wir ja, super durch den Tag durchgehen. So wie Jesus hatte ständige Gemeinschaft mit dem Vater. Er war immer mit dem Vater verbunden. Und Gott möchte uns auch in diese enge Beziehung mit hineinbringen. Und er möchte uns unterweisen. Das heißt, er will uns belehren, so wie er die Jünger belehrt hat. Im Psalm 32,8 heißt es, ich will dich unterweisen und dich lehren. Den Weg, den du gehen sollst, meine Augen auf dich richten, will ich dir raten. Gott sieht dich und er berät dich. Und ich möchte jetzt diese 5 Punkte nehmen und auf uns übertragen. Und der erste war, dass Jesus über den Tod und die Auferstehung geredet hat Und ich dachte, heute spricht Jesus nicht darüber, sondern er spricht darüber, dass er wiederkommen wird. Jesus spricht über die Endzeit. Und vielleicht gibt es da auch Dinge, die du nicht verstehst. Weil die Endzeit ist super toll, Jesus kommt wieder. Aber es gibt auch noch andere Dinge in der Endzeit. Nicht nur, dass Jesus wiederkommt, da sind auch noch andere Sachen. Und das ist nicht ganz so prickelnd, genau. Ne? Weil Jesus sagt, das ist eine Zeit, wie sie vorher noch nie da war. Also von den Trübsalen her wird das Schlimmste, wird es die schlimmste Zeit kommen, die jemals auf der Erde war. Und vielleicht zeigt Gott dir Dinge, die du auch durchmachen musst, und dann ist es gut, wenn du es nicht verstehst, zu sagen, Jesus, was bedeutet das? Was soll ich denn da machen oder wie soll ich reagieren? Dass wir Ohren haben zu hören und nicht das Prophetische einfach wegstecken und sagen, naja, er hat ja geredet, aber ich verstehe es nicht. Und dann redet man vielleicht mit irgendeinem Bruder, mit einer Schwester darüber, aber geh doch zur Quelle selber, sprich mit ihm und hör, was er dir sagt. Und das Zweite, er lehrt dich, allen zu dienen, anpacken, richtig anpacken, arbeiten, zuhören. So wie Walter, der hat angepackt, er hat bei der Toilette diese Dinger da repariert, er hat die Spülmaschinen angeschlossen, das ist anpacken. Oder Irina ist oft im Garten und sieht, wie sie den Unkraut rauszupft. Wir haben keinen Gartentag und trotzdem sieht das vorne schön aus. Ist euch das schon mal aufgefallen? Das ist nicht so, dass da kein Unkraut wächst, sondern da ist jemand, der immer Unkraut rauszupft. Und viele andere Sachen. Das finde ich einfach toll, dass wir, Gott zeigt uns Sachen. Es ist gut, wenn man strukturiert Sachen auch macht, aber da fehlt noch so viel nebenbei. Es gibt noch so viel zu tun, wo man richtig anpacken muss, und dann ermutigt Gott dich, pack an. Manchmal geht es gar nicht so lange, aber mach es, setz das mal um. Tu mal etwas, was du vielleicht vorher noch nie gemacht hast. Du siehst den Dreck, mach ihn weg. Heimlich sogar. Das Dritte, andere Christen nicht verurteilen, stehen lassen. Wenn sie für Jesus unterwegs sind, ist doch gut. Jetzt merke ich oder ich sehe, dass viel aufkommt in der christlichen Szene. Unglaublich viel. Also ich höre, ich lese viel und ich bin echt begeistert über das, was Gott macht. Und wenn es anders ist als das, was wir leben, ist doch okay. Ich denke, wir sollten stehen lassen. Natürlich prüfen, aber solange nicht Sünde im Spiel ist, lass es. Weil wenn Gott das macht, um Menschen zu erreichen, um sein Reich zu bauen, ist doch gut. Kritisier nicht, sondern segne sie sogar. Segne sie und lass sie leben. Bartimäus. Ich glaube, Gott hat dieses Vorbild nicht nur für die Jünger, sondern auch für uns hingestellt. Dass wir zu Jesus schreien sollen, auch wenn wir alte Hasen sind. Die Jünger waren auch schon länger mit Jesus unterwegs und viele von uns sind auch lange mit Jesus unterwegs. Erkenne deine Not. Was hast du für eine Not? Was brennt dir auf dem Herzen? Vielleicht schon lange wie beim Bartimäus. Bartimäus war von klein an blind. Der hatte die Nase voll, blind zu sein. Vielleicht hast du auch einen Wunsch seit Jahren. Du wünschst dir unbedingt irgendwas. Du bist nicht blind, aber hast ein anderes Problem. Und dann, was machst du mit dem Problem? Bartimäus schrie zu Jesus. Und Gott sagt dir, schrei zu mir. Ich möchte das hören. Ich möchte sehen, dass du deine Erfüllung bei Jesus siehst, dass er deinen Wunsch erfüllt, dass er deinen Mangel ausfüllt. Schrei zu ihm. Und nicht nur einmal, sondern schrei nochmal, nochmal. Und wenn er kommt, dann sag ihm, was du möchtest. Lass dich nicht mundtot machen, sondern sag Jesus deinen Wunsch. Und er erfüllt ihn dir. Ansonsten gehst du auch zu den anderen Menschen, so, oder zu den Jüngern, oder vielleicht auch Nicht-Jüngern, und denkst, naja, wir machen das schon irgendwie. Nee, das geht in die Hose, Leute. Das ist nicht gut. Jesus sagt, dass er der gute Hirte ist, dass er den Mangel ausfüllt. Und wir sollen auch, wenn wir erwachsen sind oder wenn wir schon lange mit Jesus sind, auch da Jesus nicht aus den Augen verlieren, sondern umso mehr zu Jesus zu gehen, dass er den Mangel ausfüllt. Was hat die Jünger gehindert? Ich glaube, die Belehrung, die sie gekriegt haben, das, was Jesus dem Petrus gesagt hat, das saß. Das war nicht einfach nur irgendwas, sondern Petrus ist in meinen Augen, wenn ich ihn im Himmel sehe, wenn ich mal gucken, wie der aussieht, aber ich glaube, der hatte einen ganz schön großen Mund. Der wusste schon einiges zu sagen und Jesus hat ihm den Mund gestopft. Vielleicht hat Jesus dir auch den Mund gestopft bei bestimmten Sachen. Aber sieh es doch einfach an, dass es eine Erziehung ist. Jesus erzieht uns. Wir brauchen Erziehung. Wir brauchen Zurechtweisung. Wir brauchen Korrektur, damit wir nicht wie Wilde werden. Aber diese Korrektur soll nicht dahin führen, dass du Angst hast vor deinem Gott. Dass du Angst hast und kannst dich nicht mehr äußern vor Jesus. Das ist eine falsche Haltung. Weil Jesus sagt, ich bin sanftmütig von Herzen demütig. Und Jesus lädt dich ein, komm zu mir, der du mühselig und beladen bist, der du einen Mangel hast. Ich will deine Not lindern. Ich möchte mit dir wieder ins Gespräch kommen. Ich möchte diese gesunde Beziehung haben. Jesus ist kein harter Gott, sondern Jesus ist ein liebender Gott. Und er füllt den Mangel aus, aber so, wie er möchte, nicht wie du willst. Und das ist etwas, was wir bei der Bekehrung erleben, aber vielmehr noch, wenn wir alte Hasen sind. Wenn du merkst, du hast wirklich eine Not, du möchtest etwas und bist vielleicht um Jesus rum gesegelt, so du hast gedacht, naja, ich hast vielleicht reagiert wie die Jünger, dann triff doch heute Morgen eine Entscheidung und sag, ja, Jesus, ich möchte meine Bedürfnisse von dir gestillt haben. Ich möchte, dass du meinen Mangel ausfüllst. Ich möchte mit dir reden. Bitte vergib mir, dass ich nur mit Menschen geredet habe, dass ich nur menschlich gedacht habe. Ich möchte heute eine Entscheidung treffen und sagen, Jesus, ich möchte mit dir dadurch. Gib du mir das, was ich brauche. Das wird dich retten. Das wird dir helfen, dass dein Leben gerade läuft. Dass es nicht so ist wie beim Abraham, der den Ismael wegschicken musste, sondern dass du einen Isaak hast. Und ich würde gerne beten und einfach dich segnen, wenn du merkst, du bist angesprochen, du bist derjenige, dass Gott ja, dir vergibt und dass Gott dir auch Wegweisung schenkt, ganz neu. Und neues Vertrauen, dass dein Herz wieder weich wird. Wir können enttäuscht sein von Gott, wir können enttäuscht sein von Geschwistern, aber diese Enttäuschung macht dich bitter und diese Enttäuschung ist nicht gut. Es ist besser, du demütigst dich unter die Hand von Jesus und lernst, ein Lernender zu sein, ein Jünger zu sein. Zu sagen, okay, Jesus, ich möchte von dir lernen. Das, was ich lernen möchte oder lernen soll, will ich lernen. Und darauf baue ich dann auf mein Leben.